Schönen guten Morgen. Also bevor ich mit dem Text anfange, den wir heute haben, also als ich den Text geschrieben habe oder die Predigt, dann war ich sehr überführt davon, dass wir als Gemeinde wirklich einen lebendigen Gott haben, dass wir wirklich einen Gott haben, mit dem wir Frieden haben, also wie wir das jetzt beim Abendmahl gefeiert haben, das fand ich nochmal so überführend, dass er wirklich alles getan hat, damit wir Frieden mit ihm haben und versöhnt mit ihm sind und dass wir wirklich Frieden mit Gott haben, dass da durch Jesus nichts mehr zwischen uns steht als Gemeinde. Und ich liebe das, dass wir uns zusammen versammeln und einfach diese Gemeinschaft genießen können. Dass wir wirklich einen Gott haben, der einfach gewaltig ist, der einfach majestätisch ist, der völlig einzigartig ist. Jemanden, wo weil wir ihn kennen, wir wirklich keinen Grund haben sollten, irgendwie manchmal entmutigt zu sein. Wir sollten nicht in Entmutigung leben, weil wir so einen großen Gott haben. Als ich als ich mich mit dem Text befasst habe, ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn wir Menschen benutzen ja oft Bilder, ne, um zum Beispiel sagen wir, meine Probleme sind vielleicht manchmal so groß, so hoch wie der Himmel, wenn wir dieses Bild benutzen, ne, weil das Höchste, woran wir denken können, ist der Himmel. Wenn wir sagen, okay, du bist in einer Lage und du fühlst dich, deine Probleme sind so hoch wie der Himmel. Und ich finde das so krass, weil Gott den Himmel erschaffen hat, er hat ihn gemacht, er hat das Höchste Vorstellbare gemacht und für ihn ist der Himmel nicht mal groß. Das heißt, deine Probleme sind auch gar nicht groß in seinen Augen. Für ihn sind sie klein, für ihn sind sie einfach. Oder zum Beispiel sind wir manchmal so in Sorgen, sind wir so geplagt von unseren Sorgen, von unseren Nöten und es fühlt sich so an, als ob wir in der Finsternis wären, als ob wir in der Dunkelheit wären. Und das Interessante ist, für Gott ist die Finsternis nicht einmal dunkel, weil zum Beispiel hat er die Nacht gemacht. Für ihn ist deine Dunkelheit, deine Sorgen, es ist nicht so, dass er sie nicht sehen kann oder dass er dich nicht aus dieser Dunkelheit herausführen kann. Oder zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, manchmal fühlt sich unsere Schuld, unsere Sünde, unser Böses, also das, was wir in unserer Seele sehen als Christen, wir sehen ja in unsere Seele, wir sehen ja alle unsere Sünden und manchmal fühlt sich unsere Schuld so an, als ob sie so schwer wäre wie der Sand der Meere oder wie die ganze Erde und dass wir sie nicht heben können, dass wir unsere Sünde nicht von uns nehmen können. Und wieder, das ist so ein Bild, das Schwerste, was wir uns erdenken könnten auf dieser Erde, ist die Erde zum Beispiel und diese Last, die auf unseren Schultern liegt. Und das Interessante ist, Gott hat die Erde gemacht, Gott hat den Sand der Meere gemacht und für ihn ist es nicht schwer und er ist so ein großer Gott. Er nimmt all unsere Sünden, wie wir das im Abendmahl gefeiert haben, er nimmt all unsere Sünden und er legt sie auf seinem eigenen Sohn am Kreuz, der die ganze Schwere und die ganze Last deiner Sünde getragen hat und Jesus bezahlt sie mit seinem göttlichen Leben. Er bezahlt alles. Er bezahlt alles und er nimmt diese gewaltige Schuld von unseren Schultern. Und das ist, und da kann man wirklich aufatmen, weil Gott vergeben hat, weil Gott unsere Sünden, wie er sagt, vergessen hat. Er denkt nicht dran und dass er uns wirklich liebt. Und manchmal, oder ein anderes Bild, das mir auch eingefallen ist, als ich so darüber nachgedacht habe, dass Gott der Schöpfer ist und dass manchmal sind wir so traurig, dass wir innerlich sind wir so traurig, wie als ob wir Tränen weinen würden, die unaufhörlich sind wie die Niagara-Fälle oder dass sich unser Elend, unser Schmerz so anfühlt wie ein nie endender Strom. Und das Schöne ist, dass Gott weiß, dass Gott ganz genau weiß um seine geliebten Kinder, dass er uns nicht vergessen hat, dass er in all unseren Nöten, in all unseren Schmerzen, in all unserer Trauer uns nicht vergessen hat. Und weil wir so einen Gott haben, können wir wirklich Vertrauen und dass jeder einzelne Seufzer, den wir seufzen, dass der, der auf dem Thron sitzt im Himmel, dass er jeden kleinsten Seufzer ganz genau hört und ganz genau um ihn weiß und dass es ihn nicht kalt lässt. Und das Schöne ist, dass Gott Millionen Wege hat, um seine Kinder zu trösten und sich um sie zu kümmern und dass er uns ermutigen kann und dass er uns erbauen hat. Und so einen Gott haben wir. Und deshalb sage ich, vertrau deinem Schöpfer, verlass ihn nicht. Er wird dich durchtragen. Er trägt dich durch jede Zeit der Not. Er trägt dich durch jede Bedrängnis. Seine Liebe wird dich immer begleiten bis in Ewigkeit, weil du sein Kind bist in Jesus Christus. Und das ist einfach herrlich. Gott ist unsere Herrlichkeit. Wisst ihr, diese Welt hat, was hat diese Welt schon? Wie viele von den Sachen, was hat die Welt schon zu bieten? Wir haben einen Gott, der wirklich lebt und der unser Gott ist, der unser Vater ist, der für uns ist und der nicht gegen uns ist. Genau, das wollte ich sagen, bevor ich mit dem Text anfange. Den Text, den wir heute haben, wir sind ja in der neuen Serie, ist aus Genesis Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Genau, okay, ich lese erstmal den Text und dann schauen wir uns an, was Gott zu uns zu sagen hat. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Der vor uns liegende Text wurde von dem Propheten, von dem großen Propheten Mose geschrieben. Und das Interessante ist, wenn man das Buch Genesis studiert oder es öfters liest, dass einem bestimmte Strukturen in diesem Buch auffallen. Zum Beispiel ist das Buch Genesis in einem Prolog, also in einem Vorwort, verfasst und hat 10 Geschichten. Lass mich euch erklären, was ich meine. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 4 im Buch Genesis lesen wir: Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Und dann fängt Mose an, eine Geschichte zu erzählen. Oder in Kapitel 5, Vers 1 lesen wir: Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Und dann fängt es an, eine Geschichte von Adam zu erzählen, das Geschlechtsregister und all das. Oder wir lesen zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 9: Dies ist die Geschichte Noahs. Und dann fängt es an, die Geschichte mit der Sintflut zu erzählen. Oder in Kapitel 10, Vers 1: Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und dann wird die Teilung der Erde beschrieben. Und es gibt noch 6 weitere von diesen Geschichten im Buch Genesis. Das heißt, 10 Geschichten gibt es im Buch Genesis. Und es gibt aber davor am Anfang einen Prolog. Und dieser Prolog, also dieses Vorwort von Mose, fängt so an: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das ist halt total interessant, weil das Buch Genesis beginnt mit Gott. Und er ist der Hauptcharakter. Also er ist derjenige, um den es in diesem Buch geht. Er ist quasi der Protagonist. Und die Menschen in diesem Buch sind die Nebencharaktere. Also es geht auch um sie, aber primär geht es um Gott. Er ist der Held, er ist die Hauptfigur, er ist der Autor, er ist der Mittelpunkt, er ist das Herz und das Kernstück der gesamten Geschichte. Auch zum Beispiel jetzt in den Versen, die wir jetzt gleich lesen werden. Er ist quasi das Prima, das ist lateinisch für das Erste. Er ist einfach der Mittelpunkt in diesen ganzen Erzählungen. Das heißt, wenn wir uns mit dem Text befassen, geht es um das Vorwort für nicht nur für das Buch Genesis, sondern für die ganze Geschichte der Bibel. Okay? Und genau. Und Mose hat dieses Buch geschrieben, wahrscheinlich als er in entweder in Ägypten mit Israel war oder als er mit den Israeliten gerade hinausgegangen ist oder am Berg Sinai, ungefähr dort, hat er die Erzählungen von Israel zusammengetragen und sie in ein Buch gefasst und hat als Vorwort quasi die Erschaffung der ganzen Welt durch Gott geschrieben, und Gott erfüllte ihn mit seinem Geist und ließ also das Buch Genesis schreiben, sodass quasi wir wirklich Gottes ewiges Wort haben, so ungefähr. Also einfach nur ein bisschen Wissen, einfach nur um diesen Text, genau. Und den Text, den wir hier haben, also Genesis 2, 1 bis 3, das ist der Höhepunkt der ersten Geschichte. Also es ist das Ende, bevor die nächste Geschichte erzählt wird, in Kapitel 2, 4, wo es nochmal detailliert um die Erschaffung des Menschen geht, um den Sündenfall, um die Geschichte mit Kain und Abel. Und der Text, den wir hier haben, das ist der Höhepunkt der Schöpfungswoche. In 6 Tagen machte Gott, der Herr, den Himmel und die Erde, und am 7. Tag ruhte er von seinem ganzen Werk. In 6 Tagen machte Gott Licht und Finsternis, das Meer, das Land, Himmel und Erde, Pflanzen, Vögel, Fische, Tiere und alle Menschen, und die zwei Menschen und die Menschen. In 6 Tagen machte er das. Und es erzählt von Gottes Größe, es erzählt von wer er ist. Das heißt, das ist so erstaunlich, wenn du das erste Kapitel liest, dann liest du von jemandem, der so mächtig ist, der all das hier, was wir jeden Tag sehen, in allem, was wir wandeln, in allem, das wir leben, geschaffen hat. Das ist der Gott, das ist das erste Kapitel von dieser Person. Und ich finde das so erstaunlich, wenn manchmal Leute sagen, ja, die Bibel ist ziemlich langweilig. Okay, hast du das erste Kapitel gelesen, wo es von Gott handelt, der das ganze Universum einfach macht? Und der sich nicht mehr anstrengen muss, sondern er spricht einfach und alles wird. Ich meine, das ist gewaltig. Ich meine, kennt ihr jemanden, der so ist? Ich kenne nur einen, und das ist Gott. Der einfach spricht und genau das, was er will, geschieht. Genau. Und dann lasst uns jetzt ein bisschen tiefer in den Text gehen. Ich gehe Vers für Vers. Also für jeden Vers habe ich einen Punkt. Also habe ich 3 Punkte heute. Und der erste Punkt ist: So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und was ich sehr erstaunlich fand, was mich überführt hat in diesem ersten Vers, war, dass es etwas über Gottes Charakter aussagt. Es heißt hier, er vollendete so, auf diese Art und Weise, wie Gott es geschaffen hat, wurde Himmel und Erde vollendet. Das hebräische Wort bedeutet zu Ende gebracht oder einfach vollendet. Es wurde abgeschlossen. Das ganze Werk, das er gemacht hat, das Werk der Schöpfung. Und es redet über Gottes Charakter in dem Sinne, dass Gott jemand ist, der seine Werke immer zu Ende bringt. Er ist ein Vollender. Was er anfängt, das beendigt er auch. Er fing an, das Universum zu schaffen, und er vollendete das Universum auch. Er begann, eine Welt zu kreieren, und er führte seine Kreation zur Vollendung. Und das ist total wichtig zu verstehen über Gottes Charakter, dass er, wenn er etwas anfängt, dass er es auch zu Ende bringt. Stellt euch mal vor, ihr würdet irgendwo essen gehen und da wäre ein Koch und er würde nur halb kochen. Also er nimmt zum Beispiel, keine Ahnung, Pasta, und die Pasta ist noch halb fertig, die Soße ist nicht richtig umgerührt und das Fleisch, das da drin ist, ist noch blutig, und man setzt es euch vor. Ich meine, das wäre echt eklig. Also es wäre einfach nicht cool, es wäre einfach nicht gut. Was würdet ihr dazu sagen? Oder er wäre ein schlechter Koch. Er wäre einfach ein schlechter Koch, okay? Oder stellt euch mal vor, Leonardo da Vinci, als er seine berühmte Mona Lisa geschrieben hat, er malt nur den Körper und nicht das Gesicht, nicht das liebliche Angesicht der Mona Lisa, das so weltberühmt ist. Eine Frau ohne Gesicht, wie seltsam wäre es? Und wie seltsam wäre es, an einen Gott zu glauben, der seine Werke nicht zu Ende bringt? Das wäre total komisch. Man würde sagen, das ist ein schlechter Gott, es ist ein schlechter Schöpfer. Stellt euch vor, er würde
anfangen, diese Welt zu schaffen. Und beispielsweise würde er einen Elefanten machen, der nur ein Ohr hat und zwei Füße. Könnte sich ja gar nicht fortbewegen. Oder er würde, oder stellt euch mal vor, bei der Erschaffung der Frau, als er anfängt, quasi aus Adam eine Rippe herauszunehmen, stellt euch vor und dann sagt er, ah, ich habe keine Lust weiterzumachen. Und dann wacht Adam auf und ihm fehlt eine Rippe und er ist immer noch einsam und es ist immer noch nicht gut, dass er alleine ist und das wäre auch furchtbar. Also es wäre total verrückt. Und deshalb ist es so gut zu wissen, dass Gott jemand ist, der, wenn er etwas anfängt, dass er es auch zu Ende führt. Wenn er anfängt, am Anfang die Welt zu schaffen, dass er sie auch zu Ende bringt. Dass er nicht eine Welt geschaffen hat, die ohne Ordnung ist. Also zu Ende zu bringen bedeutet auch, eine Ordnung hineinzuschaffen. Und das ist total interessant. Am Anfang heißt es in dem ersten Kapitel, im Vers 2, die Erde aber war wüst und leer. Das hebräische Wort ist dafür Tohu Wabohu. Und es lag Finsternis auf der Tiefe, es war Chaos, es war alles einfach unordentlich. Gott hätte es natürlich auch sofort perfekt machen können, aber er wollte uns damit einfach was zeigen. Da ist einfach diese riesige Welt mit Dunkelheit, Chaos, kein Leben, nichts. Es ist einfach nur wüst und leer. Und wenn Gott anfängt zu arbeiten, wenn Gott anfängt zu wirken, wird aus diesem Chaos ein herrliches und wunderbares und geordnetes Universum, das voller Leben ist. Deshalb ist Gott ein Vollender. Er ist in seinem Charakter ein Vollender. Wenn er etwas anpackt, dann packt er etwas richtig an. Und er macht es immer gut. Und das ist seine Ehre. Das ist seine Ehre, dass er so ist. Wir werden nie zu Gott sagen, Gott, du bist ein schlechter Schöpfer oder ein schlechter Gott. Nein, wir werden immer sagen müssen, Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein perfekter Schöpfer. Und was er macht, macht er gut, macht er richtig. Und deshalb sagte Mose, als er nach dem sechsten Tag schaute Gott sich alles an und er sagte, es ist sehr gut, weil er halt so ist, weil er in seinem Charakter so ist. Und dann nehmen wir einmal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, also viele von euch haben ja Autos und ein Auto geht oft kaputt. Und wenn man eine Macke hat, dann geht man zu einem Automechaniker und erwartet, ich gebe dir Lohn und du gibst mir dafür, dass du mein Auto reparierst. Und stellt euch mal vor, der Automechaniker würde quasi anfangen und es sich richtig schaffen. Er schafft nicht, euer Auto zu reparieren und sagt, hier bitte wieder zu euch zurück. Also, hier ist euer Auto wieder. Würdet ihr diesen Mann loben? Würdet ihr euch freuen? Würdet ihr ihm Geld geben für seine Arbeit, wenn er es überhaupt gar nicht richtig gemacht hat oder nicht geschafft hat? Würdet ihr ihm Anerkennung geben? Nein. Und genau dasselbe ist, wenn Gott nicht seine Werke vollendet. Wir können ihm dann nicht die Ehre geben, die ihm gebührt. Es ist, wenn Gott nicht seine Werke vollendet, dann würde es seine Ehre schmälern. Wenn Gott nicht gesagt hätte in diesem Text, den wir haben, dass Gott ruhte von seinem Werk, was bedeutet, dass er fertig ist, dann könnten wir nicht ehren für die Schöpfung, die er gemacht hat. Und deshalb, dass er ein Vollender ist, bedeutet quasi auch logischerweise immer, dass wir ihn ehren und dass wir ihm die Anerkennung dafür geben, was er gemacht hat. Genau, und aus diesem habe ich eine interessante Konsequenz gehabt, von seinem Charakter. Im Buch Maleachi steht, da sagt der Herr, da offenbart er dem Volk Israel, ich, der Herr, verändere mich nicht. Das heißt, Gott ist immer derselbe. Das heißt, heute ist er derselbe wie vor tausenden von Jahren, als Gott die Erde geschaffen hat. Das heißt, Gott hört nicht auf, heute ein Vollender seiner Werke zu sein. Er muss immer logischerweise das, was er anfängt, auch zu Ende führen. Und er kann keine halbe Sachen machen. Er ist nicht eine Person, die einfach aufgibt. Er ist nicht ein Sprinter, der kurz vor der Zielgeraden einfach ihm die Kraft versagt und er dann traurig einfach weggehen muss und sagt, ich habe es nicht geschafft. Wenn Gott etwas anfängt, dann führt er es auch immer zu Ende. Es gibt total viele Beispiele in der Schrift, die zeigen, dass er so ist. Zum Beispiel gab es einmal eine Zeit auf dieser Erde, wo die Menschen alle gottlos waren und in ihrer Gottlosigkeit lebten und gottlose Werke vollbrachten und in ihrem sündigen Treiben immer weiter lebten, von ihrer Jugend an. Und es war zu den Zeiten Noahs. Und als Gott das sah, beschloss er, in seinem Herzen ein Werk zu vollbringen, nämlich sie alle zu vertilgen. Und in seiner Gnade und Güte wählt er einen Mann namens Noah aus und er erzählt ihm von seinem Plan, er offenbart ihm, was er tun wird, dass er dieses Werk anfangen wird und es vollbringen wird. Und Noah baut eine Arche und er predigt 120 Jahre, dass die Menschen Buße tun sollen und umkehren sollen und in die Arche kommen sollen, damit sie gerettet werden. Und sie hören nicht auf ihn und Noah geht mit seiner Familie in die Arche und was Gott angefangen hat, das führt er auch zu Ende und bringt die Sintflut auf die ganze Welt und zerstört diese ganze Welt und vertilgt das Leben der Menschen. Wenn er etwas anfängt und wenn er sich etwas vornimmt anzufangen, wenn er es beschließt, dann wird er es auch immer zu Ende führen. Gott beschloss, Israel aus Ägypten zu führen. Und er tat es auch mit großen Zeichen und Wunder. Gott beschloss Israel, das Land Kanaan zu geben. Und selbst wenn Israel rebellisch war, hat er sie in das Land geführt. Gott verkündigte durch die Propheten, dass er das rebellische Volk Israel ins Exil bringen wird, in die Verbannung. Und er hat auch getan, was er sich vorgenommen hat und das Werk, das er begonnen hat. Also ist er immer so gewesen. Er ist immer ein Vollender. Stellt euch mal Jesus vor. Stellt euch mal vor, er würde hier auf dieser Erde sein und er hätte sein Werk nicht vollbracht. Er wäre vom Himmel hinabgestiegen, um unsere Erlösung zu vollbringen, aber weil Gott nicht ein Vollbringer, ein Vollender seiner Werke ist, hört er einfach auf. Man stelle sich vor, dass er mit 17 Jahren sein Werk abgebrochen hätte oder er es nicht geschafft hätte, gegen die Mächte der Finsternis sich zu behaupten oder dass er als im Garten Gethsemane zusammengebrochen wäre und gesagt hat, ich kann nicht mehr und ich gehe. Und er wäre am Kreuz gegangen und hätte einfach gesagt, okay, das ist mir zu viel und ich gehe. Oder er würde einfach überhaupt nicht von den Toten auferstanden sein. Allein so ein Gedanke ist total abscheulich, dass Jesus das, was er angefangen hat, nicht vollendet. Und deshalb ist es total schön, das zu wissen, dass Gott jemand ist, der ein Vollender ist, der das, was er anfängt, zu Ende bringt. Er hat unsere Sünden bezahlt, er hat die Erlösung vollbracht und er wird, und man kann nichts mehr hinzufügen. Jesus rief am Kreuz, es ist vollbracht, es ist vollendet, es ist getan. Ein Mensch muss nichts mehr hinzufügen zu diesem Werk. Man kann sich sein Heil nicht selbst erarbeiten. Jesus hat es zur Perfektion gebracht. Und darauf können wir ruhen. Und eine Schlussfolgerung daraus ist, die ich total liebe, wie Paulus das verstanden hat, im Philipperbrief, in Kapitel 1, Vers 6, da sagt er das. Ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag von Jesus Christus. Okay, das heißt, wenn Gott in dir ein Werk angefangen hat, wenn er dich von den Toten auferweckt hat, wenn er dich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, in dir ein Werk angefangen hat, dann wo wird das Werk vollendet werden? Indem du vor Jesus stehst, perfekt, tadellos, heilig. Das heißt, Paulus war sich absolut sicher, dass wenn Gott in euch ein Werk angefangen hat, ihr auf jeden Fall vor dem Angesicht Gottes stehen werdet, weil er den kannte, an den er geglaubt hatte, an Gott. Gott wird dir nicht deine Sünden vergeben, Gott wird dir nicht ewiges Leben geben, und dann zu sagen, ich schaff das leider nicht. Das ist mir leider zu schwierig mit all den Problemen, die du hast. Deine Sünde ist leider zu groß, als dass ich es vollbringen würde, dich in den Himmel zu bringen. Das wäre Blasphemie. Nein, wir wissen ganz genau, dass wenn Gott in unserem Leben ein Werk anfängt, dass er es auch vollendet. Und das ist das Erste, was ich aus diesem Vers nehme. Ich erkenne, Gott ist ein Vollender. Gott fing an, die Schöpfung zu erschaffen und Gott vollendete sie auch. Und das ist total herrlich und das ist total schön. Die zweite Sache ist die in Vers 2, das ist der zweite Punkt, dass Gott jemand ist, der von seinem Werk ruht. Und hier kommen wir eigentlich zu dem Thema unserer neuen Predigtreihe. über Ruhe. Da heißt es im Vers 2, und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Hört, was Moses nicht sagt. Er sagt nicht, und Gott ruhte am siebten Tag, weil er so müde war oder weil er erschöpft war oder weil er eine kurze Verschnaufspause braucht. Das ist nicht, warum er geruht hat. In dem Buch Jesaja wird uns offenbart, ich glaube, viele von euch kennen den Vers, in Kapitel 40, Vers 28, weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Wir reden über einen Gott, der unerschöpfliche Kapazitäten hat. Da ist kein Fleck in seiner göttlichen Kraft. Da ist kein Limit zu seinem Wesen. Sein Wesen ist makellos. Seine Kraft ist bodenlos, ist unendlich. Ich sage euch, Gott hätte 10.000 Welten machen können und noch viel mehr. Aber er hat beschlossen, dieses Universum zu machen. Gottes Kraft ist ohne Anfang und ohne Ende. Das heißt, wenn Gott ruht in diesem Text, dann bedeutet das nicht, dass er erschöpft war oder müde war. Aber was bedeutet es denn dann? Es bedeutet zwei Dinge. Erstens, Gott erquickte sich an der Schöpfung, also er erfreute sich an der Schöpfung. Und zweitens, er hörte einfach auf, Dinge zu erschaffen. Er fügte nichts hinzu zu seinem grandiosen Werk. Okay, das Erste, er erquickte sich, er erfreute sich an seinem Werk. In dem zweiten Buch Mose, Kapitel 31, Vers 17, steht geschrieben, er ist ein ewiges Zeichen, also der Herr redet über den Sabbat, den Mose später feiern würde mit Israel am siebten Tag. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Was bedeutet diese Erquickung? Diese Erquickung, es beinhaltet den Gedanken von Atem schöpfen oder aufatmen oder einige übersetzen auch sich zu erholen in dem Sinne von, und dann wieder, zum Beispiel wieder ein Beispiel, okay? Stellt euch einen Handwerker vor, welcher an einem Tag zum Beispiel ein Werk anfängt. Er fängt einen Tisch an oder er macht Schränke oder er macht einen besonderen Thron für einen König. Und er sitzt Tag und Nacht an seinem Werk. Und es ist für ihn nicht anstrengend, sondern es ist ihm freudige Arbeit. Mit Fleiß macht er diese Arbeit. Und er ist glücklich und er ist zufrieden darin. Und nachdem er fertig ist, schaut er sich sein Werk an und er setzt sich hin und er freut sich und er seufzt mit einer tiefen Zufriedenheit. Ah, ist das schön, was ich gemacht habe. Genau so war, als Gott sechs Tage sein Werk vollendet hatte. Er schaute sich alles an und er wurde zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Er seufzte und sagte, herrlich, gut, schön, so hat er es gemacht. Das ist die erste Sache, die diese Ruhe bedeutet. Es ist die Glückseligkeit Gottes, es ist die Freude an Gott in seinen Werken. Gott freut sich in seinen Werken. Und das Erste, was sich mir da eingefallen ist, es ist so total schön, dass wenn wir ein Werk in Jesus Christus sind, weil wir an ihn glauben, wisst ihr, dann freut sich Gott über dich, weil du sein Werk bist, du bist seine neue Schöpfung. Wisst ihr, manchmal sehen wir in unserem Innersten nur unsere Sünde, nur unsere Fehler und es ist so schlimm und es ist furchtbar und wir sollten über unsere Sünden traurig sein, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden, sagt Jesus. Aber gleichzeitig freut sich Gott über das perfekte Werk von Jesus, das er in dir vollbracht hat. Er freut sich über dich. Er freut sich wirklich über dich, weil du sein Werk bist, jeden Tag. Und das ist ein schöner Gedanke, darüber nachzudenken. Die zweite Sache, die dieses Ruhen bedeutet, und das ist vor allem, was es bedeutet, ist, Gott hörte auf zu schöpfen. Er vollendete die Schöpfung und dann ruhte er. Dieses Wort wird auch gebraucht, wenn Gott einen Bund mit Noah schließt und dann sagt Gott zu ihm, von nun an soll nicht aufhören, das ist das Wort für ruhen, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Gott gab Noah einen Eid, dass Gott diese ganze Welt erhalten wird. Die Sonne wird nicht aufhören, die Sonne wird nicht ruhen von ihrem Werk. Stellt euch mal vor, die Sonne würde einfach aufhören zu ruhen. 2 Tage würde es keine Sonne geben, hier würde das Chaos ausbrechen. Aber die Sonne ruht nicht. Sie hört nicht auf zu wirken, nicht auf Dinge zu machen oder die Ernte oder all das. Und genau so, also es hört nicht auf, also es ruht nicht. Aber Gott ruhte von seinem Werk. Also Gott hörte einfach auf zu schöpfen. Es war vollbracht, es war vollendet. Das, was Gott sich vorgenommen hat, das hat er auch zu Ende gebracht. Und es war gut und es war sehr gut. Das ist, was diese Ruhe bedeutet. Genau, und einige Sachen, die man daraus ziehen kann. Zum Ersten ist, dass dieser Text, den wir hier haben, das ist wirklich, dass Gott in 6 Tagen die Welt geschaffen hat und am 7. Tag ruhte er, weil es parallel ist zu dem Sabbat, den Mose später feiern würde. Israel sollte 6 Tage arbeiten und am 7. Tag sollten sie ruhen. Okay, und das ist so wichtig zu verstehen, dass es wirklich 6 echte Tage waren und ein 7. echter Tag. Weil heutzutage gibt es viele, die versuchen, die Evolutionstheorie oder den Urknall zu vermischen mit dem biblischen Bericht in Kapitel 1. Okay? Man sagt zum Beispiel, es sind nicht 6 buchstäbliche Tage, sondern es sind zum Beispiel einfach Hunderte oder Tausende von Jahren oder Millionen von Jahren, die zwischen den Tagen sind und Gott gebrauchte irgendwie die Evolutionstheorie, um alles ins Dasein zu bringen. Aber das ist nicht kompatibel, weil Gott ein Gott des Lebens ist, kann er den Tod nicht gebrauchen. Und das widerspricht völlig dem Text, den wir hier vor uns haben, dass Gott in 6 Tagen das Werk gemacht hat und am 7. Tag ruhte er. Und deshalb sollte Israel 6 Tage lang arbeiten und am 7. Tag von ihrer Arbeit ruhen. Eine zweite Sache, die so wichtig ist für dieses richtige Verständnis von diesem Ruhen in dem Text ist, dass es die Grundlage ist von 3 Dingen. Erstens von dem Sabbat, den Israel gefeiert hat, das Zeichen des alten Bundes. Zweitens die Auferstehung von Jesus. Jesus wurde am Freitag gekreuzigt, über den Sabbat lag er im Grab und am 8. Tag, das heißt nicht am 7., nach dem jüdischen Brauch stand er am 8. Tag, am Montag, also nicht Montag, also am Sonntag auf und es ist ein Zeichen für einen Neueinfang von einer neuen Schöpfung. Die Juden, die haben gesagt, dass der 8. Tag im jüdischen Brauch etwas Neues ist, etwas Neues beginnt. Es ist ein neuer Anfang. Das heißt, wenn Jesus am 8. Tag aufsteht von den Toten, dann beginnt etwas Neues. Die neue Schöpfung hat begonnen. Und das ist der Grund, warum wir Christen am 8. Tag, also nach dem jüdischen Brauch, an einem Sonntag Gottesdienst feiern. Weil wir in der neuen Heilszeit leben, in der Zeit, wo die neue Schöpfung begonnen hat. Und wir sind das Zeichen dieser neuen Schöpfung. Und dieses Verständnis von diesem Text ist die Grundlage für dieses Verständnis im Neuen Testament. Zudem ist dieser Text mit dem Ruhen, dass Gott ruhte am 7. Tag, es ist auch ein Bild für einen ewigen Sabbat, in den wir eingehen werden. Das ist also wir werden bestimmt darüber auch eine Predigtserie, also einen Text haben, über den wir sprechen werden, dass der Hebräerschreiber sagt uns, dass wir eines Tages in diesen ewigen Sabbat eingehen werden. Das heißt, wir werden in diese völlige Freude, in diese Ruhe von Gott eingehen im Himmel. Wir werden durchdrungen werden von dieser Zufriedenheit. Das wird auch geschehen. Okay, und jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt und dann sind wir fertig, nämlich Vers 3. Und da heißt es hier, und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass dieser Text hier ist der Höhepunkt der gesamten Schöpfungswoche. Es ist das quasi das Finale von all dem, was Gott bisher gemacht hat. Und man muss sich, um das halt zu verstehen, muss man das ganze erste Kapitel eigentlich lesen. Also die Geschichte erzählt, wird folgendermaßen erzählt. Also da war am Anfang Chaos, Finsternis, Wasser und Erde waren vermischt. Und dann fing Gott an mit dem ersten Tag und er schafft das Licht und er trennt Licht von Finsternis. Und so war der erste Tag und Gott setzte Tag und Nacht ein. Und dann fängt Gott weiter an, Tag für Tag immer wieder neue Werke zu machen. Er macht den Himmel und er spannt ihn aus wie ein Zelt. Er befestigt die Atmosphäre. Er macht die Wolken am Himmelszelt. Er formte alle Dinge mit seinen Worten. Er sprach und das Land entstand und das Meer, die Berge, Täler und Flüsse entstanden. Alles gehorchte seiner Stimme, seinem heiligen Rat. Er formte alle Bäume, kreierte Fruchtbäume und andere Sachen, Tannen, Zedern, Kräuter, Büsche, Rosen, Lilien, Zypressen, alles ging aus dem Odem von Gott hervor und die Engel sahen diese Werke und sie jubelten ihm zu und es stockte ihnen der Atem, wenn das möglich wäre, von all den Werken, die Gott machte. Er machte die Sterne, er machte die Sonne, er machte den Mond, er erfüllte die Winde und Lüfte mit Vögeln und die Tiefen des Wassers mit Fischen. Er formte aus den Erdenmassen Tiere ohne Zahl, Rinder und Lämmer und Löwen und Dinosaurier und dann am sechsten Tag machte er aus Lehm und Fleisch Mann und Frau. Und das alles in einfachen 24 Stunden Tagen, in sechs Tagen, all das. Man sieht, wenn man dieses erste Kapitel sieht, wie groß er ist, wie gewaltig er ist, wie voller Fantasie, voller Majestät, voller Herrlichkeit, wie er sich überschlägt, wie er einfach immer weiter macht. Und dann kommt der siebte Tag. Und ihr müsst euch das vorstellen, die Sonne geht auf und da ist Adam und Eva und da sind all diese Tiere und die himmlischen Bewohner und sie schauen alles und blicken auf Gott. Alle Augen sind nur auf ihn gerichtet, alle schauen auf ihn, weil er der Mittelpunkt ist, weil ihm alle Ehre gehört. Sie schauen alle auf ihn und dann gucken sie und dann warten sie, was kommt jetzt, was geschieht jetzt, wird er noch etwas hinzufügen, was passiert jetzt als nächstes? Und dann steht er dort mitten unter ihnen in seiner Pracht, in seiner Herrlichkeit. Der neue Tag beginnt, alle preisen ihn, alle staunen auf ihn und dann schauen sie auf ihn und dann sehen sie, ein göttliches Lächeln, eine göttliche Zufriedenheit, die von ihm ausging. Er atmet aus, er ruht voller Zufriedenheit, er ist voller Wohlgefallen über all das, was er sieht. Und er schafft nichts mehr. Es ist vollbracht. Und er setzte diesen Tag, diesen siebten Tag, über alle Tage und sagte, an diesem Tag habe ich es vollendet. Er segnete es, er heiligte es. Und so wurde es das Zeichen von der ersten Schöpfung, von der Größe von Gott, von seiner Majestät. Das ist, was dieser Text sagt. Das ist, was das Bild ist. Es ist einfach vollbracht, es ist zu Ende. Das ist das Erste, was man über Gott liest. Das ist total erstaunlich. Ich bin so fasziniert einfach. Allein von diesem ersten Kapitel hast du genug, um Monate und Monate einfach nur zu staunen über Gottes Größe und Macht. Und es ist einfach herrlich. Also nochmal. Wir haben einen großen Gott. Wir haben einen gewaltigen Gott. Wir haben einen Gott, dem wir wirklich glauben können. Wir haben einen Gott, der so große Dinge tun kann und wir müssen nicht zweifeln und wir müssen nicht entmutigt sein, weil er für uns ist. Und dieser Gott geoffenbart hat, er sagte, ich liebe dich so sehr, dieser Schöpfer, der alles gemacht hat, ich liebe dich so sehr und ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Und dann sagt Paulus, er ist für uns. Wenn er für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Wer könnte gegen uns sein? Niemand. Wir haben einen großen Gott. Er vollendet die Werke, die er angefangen hat. Er wird das Werk in dir vollenden. Er hat Freude an seinen Werken. Und er ist einfach herrlich und himmlisch. Genau, das ist Text. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.